Ich muss sagen, also wir sind ganz froh gewesen, dass diesmal keine Zuschauer beim Einspielen erlaubt waren, weil das Einspielen war relativ übersichtlich.
Wir haben 5 Entscheidungssätze gespielt, haben alle verloren. Es fühlt sich wieder so ein bisschen an, als wäre es eine Weltmeisterschaft der verpassten Chancen gewesen. War auf jeden Fall deutlich mehr drin, oder?
Was ich halt hier in Amerika festgestellt habe, ist, dass es sehr starre Regeln in manchen Dingen gibt.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen
Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Soria.
Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
No, he does it again! Timo does it for the second time!
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten WM-Spezialfolge aus Houston. Und mir sitzt hier gegenüber, leider nur virtuell, der Brauses Richard. Und ich muss sagen, du hast ein richtig schönes Hotelzimmer hinten mit so, weiß gar nicht, was das ist, Petrolgrün, gibt's das? Gibt's die Farbe? Er dreht sich um und guckt. Links hast du irgendwie so eine Wandzeichnung, so ein Graffiti.
Das ist richtig. Ist mir jetzt tatsächlich auch eben gerade erst aufgefallen, als du es erwähnt hast.
Nach 9 Nächten in dem Zimmer ist dir aufgefallen, dass da ein wandzierendes Gemälde ist.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich habe jetzt auch Zeit, leider dieses Zimmer genauer zu inspizieren, weil leider haben wir ja heute keine deutschen Starter mehr oder deutschen Teilnehmer am Start, sagen wir es mal so rum.
Ja, ich merke schon, du wirst gleich zum Business kommen hier. Ja, der Flug geht in 4 Stunden, glaube ich, nach Hause. Sehe ich das richtig?
Nein, das siehst du nicht richtig, weil es ist ja tatsächlich so, dass Timo, auch wenn er gestern ausgeschieden ist, bei der Siegerehrung eben da sein wird. Und wir haben jetzt hier noch so ein paar Kleinigkeiten, auch so ein paar Mediengeschichten, nicht nur meinen oder unseren Podcast, sondern eben auch noch ein paar Sachen, die eben immer hinten dran kommen. Und insofern, also mein Flieger geht am 30. und ich bin am 1. dann wieder in der Heimat.
So, da habe ich falsche Informationen vom Teammanager bekommen. Naja, Richard, wie geht's dir und vor allem, wie geht es unserem Timo?
Ja, also fangen wir mit Timo an, weil das ist das Wichtigere. Natürlich war er direkt nach dem Spiel enttäuscht. Das ist gar keine Frage. Aber wenn ich mal so ein ganz klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir waren alle sehr, sehr überrascht, wie oder was Adrenalin am Ende alles auch im positiven Sinne mitunter ausrichten kann. Es ist ja schön, wir hatten so eine VIP-Einspielhalle. Diese VIP-Einspielhalle war deswegen eine VIP-Einspielhalle, weil man da tatsächlich auch hat, Tickets kaufen können, um die Spieler beim Einspielen zu beobachten. Und die war halt direkt an dieser einen Halle angedockt, wo nur eben dieser eine Tisch stand, also der Center Court Tisch. Und ich muss sagen, also wir sind ganz froh gewesen, dass diesmal keine Zuschauer beim Einspielen erlaubt waren, weil das Einspielen war relativ übersichtlich und in erster Linie dadurch geprägt, dass unsere medizinische Abteilung, also der Toni Kass, unser Mannschaftsarzt und die Birgit Schmidt vom OSB in Hessen, dass die tatsächlich probiert haben, was man eben noch machen kann, um den Timo eben noch etwas fitter zu bekommen. Und unterm Strich war es natürlich klar, dass er alles reinwerfen würde. Aber es war auch klar, dass er nicht die Beweglichkeit haben würde, die er eben sonst hat. Das muss man einfach auch so ehrlich sagen, ohne das jetzt weiter bewerten zu wollen. Also ich denke, der Timo, der wird auch jetzt erstmal runterfahren müssen und dann auch nochmal ganz genau, wenn wir alle Geräte vom medizinischen Team eben da haben, wie Ultraschall, wie MRT und so weiter, ganz genau nochmal durchleuchten müssen, was es letztendlich ist.
Ja, und das waren ja wirklich zwei sehr denkwürdige, würde ich fast sagen, Spiele, vor allem auch als Zuschauer. Nicht nur die offensichtlichen Schmerzen, die er hatte, es tut ja auch weh, so jemanden so jemanden begnadeten, so einen begnadeten Tischtennisspieler so spielen zu sehen, weil man hat ja schon eigentlich im ersten Satz gegen Kanak-Char schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht und man sieht, wie er völlig unter seinem Niveau spielt und gar nicht zu den Bällen hinkommt. Wie hast du die zwei Spiele erlebt und warum hat es dann jetzt gestern oder heute Nacht deutscher Zeit dann gegen Troost Møregaard nicht gereicht?
Ja, also vielleicht, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, also Timo hatte schon die ganze Zeit so, ja, ich sag mal, so kleinere Probleme. Es scheint so gewesen zu sein, dass das zu Beginn des Spiels gegen Kanak-Jar eben mit einem Ball oder mit einer falschen Bewegung eben deutlich schlimmer geworden ist. Wahrscheinlich auf einen halblangen Topspin. So haben wir das uns im Nachhinein zusammengereimt. Wenn man sieht, er hat ja gegen Zhu Chihao in der zweiten Runde sehr, sehr gut gespielt und hatte da eben fast keine Probleme. Und das ist halt über die Belastung hinten raus, beziehungsweise über die Tage hinten raus eben einfach immer so ein bisschen schlechter geworden. Letztendlich muss man so deutlich sagen, hat unsere medizinische Abteilung ihn, ich will mal sagen, soweit es irgend ging, fit bekommen. Das war schon so, dass er, ich sag mal, gegen Møregaard sich bisschen besser dann auch durchs Adrenalin bewegen konnte als gegen Kanak-Jar. Gegen Kanak-Jar hat ihn ja das Ganze so ein bisschen wie aus heiterem Himmel getroffen, dass er wirklich diese extremen Probleme hatte. Und muss sagen, dass auch ein Kanak-Jar eben sicherlich ein sehr, sehr guter Spieler ist, aber da hat Timo eben einfach auch ja noch kleine Mittel und Wege gefunden. Er musste halt dann auch in kurze Ballwechsel reingehen, keine langen Ballwechsel eben zu suchen, was natürlich auch sowieso im Augenblick das System von Timo ist, also wenig vom Gegner zuzulassen und nach Möglichkeit eben nicht in diese ganz langen Ballwechsel reinzugehen. Das geht natürlich aber auch nur bis zu einem gewissen Level, würde ich mal sagen. Und Troost Møregaard, der hat hier super gut gespielt, das muss man einfach sagen. Nachdem er sich auch auf das Aufschlag-Rückschlag-Spiel von Timo so ein bisschen besser eingestellt hatte, hat er einfach richtig gut gegen Timo gespielt und ihn unter Druck gesetzt. Und da geht auch einfach erstmal die Gratulation an Troost Møregaard, der hier ein herausragendes Turnier gespielt hat, der sich das Level auch immer angepasst hat. Also der hat immer besser gespielt, egal ob das jetzt in der ersten Runde oder zweiten Runde gegen Chuan Chiwan gewesen ist, gegen Patrick Franziska, wo er Matchbälle abgewehrt hat, gegen Lim, wo er 0-3 zurückgelegen hat, oder jetzt auch gegen Timo. Also das ist auf jeden Fall für uns ein Spieler, der hier einen ganz, ganz großen Schritt gemacht hat. Und es ist immer schwierig zu sagen, der ist ja jetzt schon im Finale. Sonst hätte ich gesagt, der wird seinen Weg gehen und man wird noch viel von ihm hören. Aber wir haben ja schon viel von ihm gehört und wir hatten den auch vorher irgendwo auf der Pipeline. Das ist wirklich ein Spieler, der hat das gewisse Etwas und hat dann natürlich auch gegen Timo, muss man einfach so neidlos anerkennen, dann irgendwann gespürt, was muss ich spielen, was ist dann zielführend und ja, unterm Strich, muss man sagen, hat er dann auch verdient gewonnen.
Ja, er hat sich ja tatsächlich mit etwas Fortune und viel Nervenstärke auch in dieses Halbfinale gespielt. Der gute Troost, du hast schon gesagt, gegen Franz 8-10 gehabt im siebten. Dann noch zwei Spiele. Also im Prinzip ist er jetzt mit drei Entscheidungssatz-Siegen ins Finale eingezogen.
Ja, noch mehr. Also er hat wirklich gegen Timo 4-3, gegen Aruna 4-3, gegen Franz 4-3, gegen Chuan Chuan 4-3 und gegen Lim auch 4-3. Vor allem gegen Lim, den Koreaner, lag er 3-0 zurück. Also das ist das, was ich sage. Der Spieler, Troost Møregaard, hat hier wirklich das, was er eigentlich so aus dem Jugendbereich hatte, dass man also das Gefühl hat, der verliert die Nerven nicht, der ist sehr, sehr abgeklärt im Spiel selbst, darauf will ich raus, der hat ein richtig gutes Gespür, ist dann sozusagen so ein cooler Hund und das hat er hier auch bei der WM bei den Herren herausragend gespielt. Also ich muss sagen, das ist auch schon beeindruckend.
Tatsächlich. Ja, gegen Aruna 4-2, aber gegen Chong war auch 4-3.
Das stimmt. Da ist mir der Satz durchgegangen.
Ich dachte, ja, ich weiß, ich wollte dich jetzt nochmal
vorstellen,
wollte ich dich nochmal.
Wo ich das verwechselt habe, Aruna hat 4-3 gegen Christian Karlsson gewonnen. Das war der Unterschied.
Ja, Genau.
Also es sind alles sehr, sehr enge Matches letztendlich gewesen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Das stimmt. Gab es dann in einem Halbfinale aus deiner Sicht irgendwie einen Punkt, wo Timo das hätte dann auch wirklich nehmen können, das Spiel?
Ja, also es gab, da hatten wir gestern auch kurz gesprochen drüber, also letztendlich hat 2-0 geführt und dann gingen aber die kleinen Punkte eben, ja, waren nach wie vor ein bisschen auf Timos Seite, aber eben nicht mehr so deutlich. Und viele lange Ballwechsel oder fast alle lange Ballwechsel hat Truls Moregard für sich entschieden und hat da einfach auch ein paar schöne Zauberbälle gespielt. Das hat man, glaube ich, ganz gut gesehen. Wenn es nochmal eine Chance gegeben hätte, dann vielleicht diese Situation, als Timo bei 3-2 und 8-2 Führung für Truls Moregard dann nochmal rankam auf 8-9 und Truls Moregard hat da das Timeout genommen. Und dann hat Timo einfach die Entscheidung getroffen, okay, ich mache einen Aufschlag kurz mit Überschnitt in die Rückhandseite. Den hat Truls Moregard das ein oder andere Mal eben ja mit einem etwas schlechteren Rückschlag angenommen. Diesmal war er vorbereitet, hat den Ball sehr, sehr aggressiv in Timos Rückhand gespielt. Da hätte vielleicht nochmal das Ganze kippen können. Bei 9-beide, er hat ja da auf dem Weg zu diesem von 8-2, wir erinnern uns an diesen hohen Ball, den Timo da auch, wo er sich verschätzt hat, wo man auch dann gemerkt hat, dass er in diese extreme Streckung nicht kommen will. Da hat dann Truls Moregard ein-, zweimal auch, ja, ich will mal sagen, einen leichten Fehler gemacht auf dem Weg dahin. Vielleicht hätte er dann nochmal ein bisschen gewackelt, aber das war eigentlich so nochmal die Möglichkeit, wie Timo das Spiel hätte gewinnen können.
Ja, zu Truls Moregard, jetzt sitzen wir hier am Montagabend deutscher Zeit. Das Finale ist morgen früh bei dir heute Abend. Die meisten werden es wahrscheinlich morgen erst hören im Podcast. Deswegen darfst du jetzt nochmal eine Prognose abgeben, ob er denn gegen Fan Zhendong eine Chance hat oder wie du das Spiel siehst.
Also man muss jetzt schon sagen, dass Fan Zhendong hier fast als Dominator in den Einzelnen aufgetreten ist. Insofern würde ich sagen, Truls Moregard hat nur eine Außenseiterchance. Fan Zhendong hat, wie sagt man so schön, sich bislang hier ziemlich frei geschwommen vom Schatten von Ma Long. Auch wenn man mit Ma Long, auch bei Olympia so ganz kurz gesprochen hat, war selbst dann Ma Long damals überrascht, dass er dieses Spiel gegen Fan Zhendong damals gewinnen konnte. Also innerhalb Chinas ist Fan Zhendong wirklich der beste Spieler, so wird er eingeschätzt, jetzt mal unabhängig davon, ob Ma Long jetzt Olympia gewonnen hat, auch im Finale gegen Fan Zhendong. Also insofern, ich denke, er hat nur eine kleine Außenseiterchance. Aber wie ich Truls Moregard einschätze, wird er natürlich wieder mit seinem ihm eigenen Selbstvertrauen da reingehen. Und das muss er auch. Also ein Finale muss man reingehen mit der Einstellung, ich will dieses Spiel gewinnen, ich will Weltmeister werden, egal wer auf der anderen Seite steht.
Ja, ich habe ja keine Ahnung von Tischtennis, aber ich und der Truls, möge es mir verzeihen, glaube, dass er relativ viel Bälle aufheben wird in diesem Finale. Aber es ist schon, also Truls Moregard ist schon sensationell, wie und was der spielt. Man muss es, glaube ich, auch mögen. Die Art und Weise, er ist natürlich noch sehr jung, ja, und da wird sicher noch viel passieren bei ihm. Ich bin jetzt nicht so der Fan von dieser Art von Spielertypen, auch was charakterlich betrifft, aber er tut natürlich so eine Szene unglaublich gut und er spielt natürlich diese Bälle auch gerade dieses 0-3 gegen den Südkoreaner, wo er dann angefangen hat, noch diese Abstecher zu spielen und quasi dann neudeutsch zu gambeln und damit noch Erfolg zu haben. Das ist schon beeindruckend. Aber es wird spannend sein, da ist ja sicher noch zwei Jahrzehnte dann jetzt im Zirkus dabei und das ist ja so ein Typ, nach dem man, glaube ich, auch immer ruft. Nochmal zu Timo zurück. Die meisten fragen sich halt, und das ist das, was man auch immer liest und hört, ich weiß nicht, ob du darauf überhaupt eine Antwort geben kannst oder willst, warum Timo bei so vielen Groß-Events immer so mit Verletzungen, Krankheiten auch, aber gut, da steckt man jetzt wenig drin, aber auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ich glaube, viele fragen sich, ob sein Körper vielleicht nicht gemacht ist für diese langen Turniere und er dann immer mal wieder da struggelt sozusagen. Kannst du da irgendwie was zu sagen?
Ja, also ehrlicherweise will ich es gar nicht jetzt tief thematisieren, weil es natürlich über so einen langen Zeitraum von Turnieren, die Timo eben gespielt hat, sicherlich das eine oder andere Turnier gegeben hat, wo er eben nicht ganz fit gewesen ist. Aber im Endeffekt, wenn ich mir seine Gesamtleistungen bei diesen großen Turnieren anschaue, dann glaube ich, kann man einfach nur sagen, ein Ausrufezeichen, dass er da gesetzt hat, wie viele Jahrzehnte er eben da auf diesem höchsten Niveau gespielt hat oder spielt und ja auch noch weiter spielt. Er hat da eine unheimliche Spaß und Freude dran, Tischtennis zu spielen, zu zelebrieren. Ja, ich will da jetzt gar nicht zu groß das Ganze thematisieren, ob eben in diesen 20 Weltmeisterschaften oder vielleicht sind sogar noch mehr, an denen er teilgenommen hat, die ein oder andere Weltmeisterschaft gewesen ist, wo er dann einfach ja eine Verletzung oder ein Wehwehchen bekommen hat. Ich glaube, das ist durchaus im Bereich des Normalen und sollte man, ja, können gerne alle drüber diskutieren. Ich steige da eigentlich nicht ein.
Das habe ich mir gedacht und ich glaube, man vergisst auch dann trotzdem ein bisschen sein Alter, und auch die Belastung, die vielen Jahre, die er schon Tischtennis spielt. Und,
ja, aber weg vom Alter und auch mal weg von der Bauchmuskelzerrung. Schaut euch mal das Programm an oder lasst uns mal das Programm anschauen, was der Timo hier abgespult hat. Am Ende steht er hier und hat eine Bronzemedaille gewonnen, hat eine Silbermedaille in Tokio gewonnen, ist amtierender Europameister. Also ich glaube, der hat mehr als nur abgeliefert und wenn dann der Körper zwischendurch einfach mal zwickt, dann sei auch dem Körper das gegönnt, denn der muss schon auch zwischendurch richtig ran, der gute Körper. Und Timo ist unterm Strich, muss man sagen, sehr, sehr fit. Da können sich viele eine Scheibe dran abschneiden, würde ich
einschätzen. Genau. Wie wir schon gescherzt haben, die keine Bauchmuskeln haben, können gar keine Bauchmuskelzerrung haben. Nein, es geht ja nicht darum, nicht um das Erreichte. Es ist ja immer so, was wäre, wenn, ja, wo man dann so, ich meine, ich glaube, die meisten Experten sind sich einig, wenn er dieses Niveau nur halbwegs gehalten hätte von seinem ersten Match im Einzel, dann würde er jetzt heute Abend im Finale stehen, ja, dann hätte er gegen Bruce Morgan nicht verloren. Und da denkt man sich halt dann immer, was hätte, wäre, wenn und wieso und warum, dass diese Bronzemedaille, ich meine, es ging ja durch die Medien, der erste älteste Spieler, der, ich weiß, age is just a number, aber trotzdem, er ist der älteste Spieler, der eine WM-Einzelmedaille gewonnen hat und so weiter und so fort, dann ist das natürlich zweifelsohne eine riesengroße Errungenschaft und wir hoffen, er tut es seinem Körper noch ein bisschen länger an, nachdem er sich wieder erholt hat.
Da bin ich ganz sicher, natürlich, wenn irgendwie es eine ganz, ganz, ganz schwere Verletzung gibt, dann wird er natürlich auch überlegen. Aber hoffen wir mal, klopfen wir mal auf Holz, dass er uns noch lange erhalten bleibt. Also jedes Mal, wenn man mit ihm, ich sag mal, auch über Tischtennis spricht, dann merkst du einfach, wie viel Spaß er dran hat, wie viel Freude er dran hat. Und solange das gegeben ist, ich denke, da wird er weiterspielen und das ist auch gut so.
Das hoffen wir. Und dann vergisst er hoffentlich auch schnell wieder diesen Schmerz der letzten Tage, weil schön oder angenehm sah es auf keinen Fall aus. Lieber Richard, lass uns noch mal das Turnier etwas Revue passieren, jetzt wo es ja auch für uns vorbei ist. Wir hatten vor dem ersten oder zwei Tage vor Beginn unsere erste Spezialfolge aufgenommen. Da haben wir, um mal zu den organisatorischen Sachen zu kommen, ein bisschen von Startschwierigkeiten gesprochen. Man kann, glaube ich, sagen, es ist nicht bei diesen Startschwierigkeiten geblieben. Wir haben auch viele Beschwerden bei uns bekommen, man hat viel gelesen. Es ist wirklich bei uns viel auch aufgeploppt, gerade was die Themen Livestreams und Scoring betroffen hat. Es war wirklich auch schwierig, wie schlecht man informiert war. In den ersten Tagen wusste man ja teilweise gar nicht, wie die Ergebnisse sind. Da war man darauf angewiesen, dass jemand vor Ort einem das gesteckt hat. Ich erinnere mich auch an das Viertelfinale, dieser Sessionwechsel vor dem Spiel von Timo gegen Kanak, wo sie dann quasi vor leerem Publikum einlaufen und wir uns daheim schon gefragt haben, ist das jetzt Live-Bild oder ist das ein Bild von kurz nach dem Aufbau? Und dann mussten die erstmal eine Viertelstunde warten, bis alle Zuschauer gesessen haben. Wie habt ihr das wahrgenommen? Wirklich rund war das nicht und irgendwie so richtig einer Weltmeisterschaft würdig in diesem Bereich war das, glaube ich, auch nicht.
Ja. Also ich hab da auch die ganze Zeit immer wieder schon drüber nachgedacht und ja, einfach auch versucht einzuschätzen, was die Gründe sind, dass es wirklich zwischendurch in manchen Dingen holprig war. Ich glaube, dass eine gewisse Unerfahrenheit vielleicht seitens der Organisatoren, weil man muss wissen, zwischen ITTF und dem Local Organizer, da gab es eben eigentlich Abgrenzungen und manche Dinge hat dann am Ende eben der Local Organizer entschieden. Und was ich halt hier in Amerika im Land der unbegrenzten Möglichkeiten festgestellt habe, ist, dass es sehr starre Regeln in manchen Dingen gibt. Ich sag mal ein kleines Beispiel, darüber sind wir halt tatsächlich gestolpert und das konnte man auch während der gesamten Veranstaltung nicht verändern. Wir hatten im weiten Vorfeld, als wir die Essenszeiten gesehen haben, die waren da abends eine Essenszeit zwischen 5 und 9 und die Teammanager haben da die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das kann nicht sein, wir müssen andere Lösungen finden. Und man konnte tatsächlich keine Lösung finden, dass das Buffet, also diesen Essensbereich, länger als 9 Uhr aufzuhalten, weil es wohl in Amerika Bestimmungen gibt, die da entsprechende Regeln vorsehen. Und auch heute früh beim Frühstück, sobald der Zeiger auf 10 Uhr gesprungen ist, ist der Saal geräumt worden.
Also die Spiegelei abgeräumt.
Ja, und genau so. Und man darf sich auch nicht vorstellen, dass das eben dann die Hotelangestellten machen. Das macht die Security hier. Also ich glaube, die haben sogar die schutzsichere Weste angehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist schon sehr, sehr speziell. Und deswegen, das ist das, was mich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, wie man das hätte anders organisieren sollen oder können. Vielleicht konnte man manche Dinge nicht organisieren. Und man hat da natürlich einen Weg gefunden. Die ITTF war da wirklich sehr bemüht und hilfreich, dass sie eben gesagt haben, okay, erst wurde dann den Vorschlag gemacht, alle Spieler, die nach 21 Uhr spielen, die durften auf dem Roomservice was bestellen. Ja, das ist ja eine super Sache, also nicht auf die Kosten der Spieler, sondern auf Kosten der ITTF oder auf Kosten der Local Organizers. Aber wenn natürlich dann 80 Leute anfangen, Roomservice zu bestellen, dann hatten wir die Situation, dass dann auf diesen Roomservice 1,5 Stunden gewartet wurde. Und wir haben das ja gesehen zwischendurch, Timos Spiel gegen den Singapur-Chinesen, das war, glaube ich, um 11:30 beendet, also bis er im Hotel war. Und das wiederum hat natürlich zur Folge, wenn man um 11:30 nochmal versuchen möchte, nur eine Kleinigkeit zu essen und dann tatsächlich 1,5 Stunden wartet, weil man vielleicht auch in der direkten Vorbereitung noch nicht viel essen kann oder möchte. Das sind dann Dinge, die man wirklich nicht perfekt lösen konnte. Und das habe ich bei anderen Weltmeisterschaften eben nicht gesehen. Da ist man deutlich flexibler umgegangen mit diesen Dingen. Und da sind einfach Dinge, viele Kinderkrankheiten, der Stream, der Ticker, und es gab noch so einige andere Sachen, wie man eben diese Hallen aufgebaut hat. Da sind einfach Dinge, die wir von anderen Weltmeisterschaften gewohnt waren, wo hier die Umsetzung nicht so gut war. Ich möchte aber einfach gleichzeitig dazu sagen, wir sind unglaublich froh, einmal in Amerika gespielt zu haben und dass überhaupt eine Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, das, was am Ende wichtig dabei ist. Ich kann, und das möchte ich nochmal betonen, nicht einschätzen, ob das am Ende vom Local Organizer, ob es das Hygieneprotokoll von Corona nicht anders hergegeben hat. Also da sind ein paar Fragezeichen, die man vielleicht nochmal im Nachgang ansprechen muss.
Ja, das stimmt zweifelsohne. Also auch dieser Center-Court-Tisch, der war richtig cool, war richtig gut. Auch der Stream hat dort gut funktioniert, aber ich meine, wir haben auch schon viele Veranstaltungen organisiert vom Deutschen Tischtennisbund und da lief auch oft nicht alles rund und um nicht zu sagen, manche Dinge gingen richtig in die Hose. Aber meistens hat man das dann wenigstens nach ein paar Tagen oder nach einer relativ kurzen Zeit gefixt. Und ich meine, die ITTF, die hat es ja dann selber auch bekannt gegeben, dass ein Grund für die schlechten Verbindungen zum Beispiel war, dass sie komplett auf Wi-Fi gesetzt haben und wir ja zum Beispiel das gewöhnt sind, die komplette Halle zu verkabeln. Also jedes Tablet, jeder Monitor, jede Kamera, alles ist quasi mit LAN-Kabeln oder mit Kabeln halt verbunden und nicht mit Wi-Fi. Und ich sage mal so, auf der einen Seite hast du recht, ja, man kann froh sein, USA und es war schön und es hat was stattgefunden. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, es kann halt nicht sein, dass bei so einem Weltevent das Livescoring 3 Tage lang nicht funktioniert. Ja. Also das sind dann einfach so die Basics und das hatten wir jetzt, es geht nicht nur um die ITTF und WTT, es geht auch um die Local Organizer, wir haben das jetzt schon öfters besprochen, dass natürlich dann sowas nicht funktioniert. Und ich halt aus Pressesicht muss auch sagen, in Budapest zum Beispiel, die ITTF, machen das ja richtig gut. Ich erinnere mich zum Beispiel an Düsseldorf, Heimstadt, Budapest, richtig gutes Coverage auch bei YouTube, Liebherr Live, solche Shows, haben richtig viel drumherum gemacht, viel den Fans und den Zuschauern geboten. Und das war irgendwie alles so ein bisschen auf Sparflamme, hat man das Gefühl. Ja. Und im Gesamtpaket, muss ich sagen, war Budapest und Heimstadt jetzt zum Beispiel wirklich deutlich besser. Und das war richtig gut damals. Und dieses Mal war es halt so lala, muss man einfach mal so sagen. Ja,
das unterschreibe ich hundertprozentig. Und es ist tatsächlich auch so, dass dieses Ruckeln, also ich sage immer Kinderkrankheiten, habe ich am Anfang, glaube ich, mal gesagt, das konnte man während der WM eben nicht so in den Griff bekommen, wie man es gewohnt war. Ich bleibe bei dieser Essensgeschichte. Wir haben dann am Ende, sind wir dazu übergegangen, dass wir Dinge aus dem Essenssaal dann abgepackt bekommen haben. Das, was natürlich dann nach sich gezogen hat, dass man es dann auch wieder erst aufwärmen musste. Aber wenn man das jetzt mal so, vielleicht denkt sich der ein oder andere, der hier zuhört, naja gut, die jammern auf hohem Niveau. Aber es ist natürlich schon so, dass in diesen ganzen Kleinigkeiten immer dann so eine zusätzliche Energie gesteckt werden muss in den Abläufen, die man eigentlich gewohnt ist, dass es problemlos ist. Man spielt ja nicht nur, sondern man hat dann entsprechende Abläufe mit medizinischer Behandlung, mit Physiotherapie, alles, was dazukommt. Also insofern, das hat dann am Ende dazu geführt, dass es wirklich in diesen ganzen Kleinigkeiten schon geruckelt hat und das ist auch so geblieben.
Ja, und wir wollen ja dann, lieber Richard, auch nicht immer nur meckern. Und das Gute ist, ich glaube, was von dieser WM in Erinnerung bleiben wird, das sind vor allem die sportlichen Ereignisse und Leistungen. Ich habe heute nochmal geschaut, es sind heute 4 Finals und es ist nur 4-mal China mit dabei. Also ich habe in Düsseldorf war es in dem Wettbewerb dann 7-mal, also waren quasi nur All-Chinese-Finals. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht nochmal ein komplettes Fazit in jedem einzelnen Wettbewerb von unserem Team ziehen. Ich stelle jetzt mal noch so ein bisschen eine ketzerische Frage. Wir haben 5 Entscheidungssätze gespielt, haben alle verloren. Es fühlt sich wieder so ein bisschen an, als wäre es eine Weltmeisterschaft der verpassten Chancen gewesen. Ich weiß, du kannst mit diesen Formulierungen nicht so viel anfangen und mit diesem Was wäre wenn und hier und da, aber es war auf jeden Fall deutlich mehr drin, oder?
Ja, also ich muss sagen, wir haben unterm Strich, wenn ich rein die Leistungen im Großen und Ganzen betrachte, haben wir ja wirklich starke Leistungen gesehen und ein paar Ausrufezeichen auch gesetzt, ja, ohne jetzt im Einzelnen genau reinzugehen, aber wir haben zum Beispiel das Spiel, um dann doch jetzt nochmal was zu nennen, Dang Chu gegen Liang Jiankun oder auch den Sieg von Benedikt Duda gegen Markus Freitas. Also wir haben wirklich einiges auf einem sehr, sehr hohen Niveau gespielt. Wir haben, das muss man aber auch sagen, einige schmerzliche Niederlagen einstecken müssen. Und ja, es wäre tatsächlich noch etwas mehr drin gewesen. Aber wenn man das auch mal so Revue passieren lässt, ja, wir haben uns vorgenommen, um die Medaillen zu spielen, im Optimalfall eine Medaille zu gewinnen. Das war mal so das Ziel. Also das Ziel haben wir absolut erreicht und jetzt ohne das jetzt auch noch zu sehr hervorzukehren, wir haben ohne Dmitri Ovtcharov gespielt hier. Also trotzdem haben wir ein super Ergebnis hier erreicht. Nochmal, ich möchte es auch nicht verheimlichen, das ein oder andere im Einzel, auch bei den Damen hätte ich mir gewünscht, dass wir noch 1-2 Siege eben mehr hätten einfahren können. Unterm Strich bleibt, dass wir, glaube ich, hier eine sehr gute Weltmeisterschaft gespielt haben. Aber tatsächlich hätte sie noch ein Stück besser sein können, wenn man alle Chancen optimal genutzt hätte. ich bleibe auch so ein bisschen dabei. Wir haben ein herausragendes Jahr gehabt. Und ich habe so ein bisschen für mich vorher gedacht, naja, ich hoffe, dass der Akku insgesamt hier langt. Und ich muss sagen, der hat schon gelangt, auch wenn man natürlich dann immer selbstkritisch sagen muss, naja, es wäre vielleicht noch mal ein bisschen mehr drin gewesen. Aber das ist dann auch so ein bisschen irgendwann Sport. Man kann nicht alle Chancen optimal nutzen. Wichtig ist, dass man einige davon nutzt. Und das haben wir ja hier auch getan.
Das stimmt. Das war wirklich ein unglaublich intensives Jahr mit sehr vielen Ereignissen. Ich glaube, wir könnten unsere Weihnachtsfolge, die wir hoffentlich im Dezember noch abdrehen, nochmal dem Rückblick auf dieses Jahr widmen, wo ja wirklich viel passiert ist. Was haben wir noch, lieber Richard? Vielleicht ganz kurz mit einem Satz hier, was war der schönste und der schmerzhafteste Moment für dich bei dieser WM?
Das ist mit einem Satz
nicht zu, kriegst zwei, ich weiß.
Nicht zu sagen. Also was sicherlich für mich so zwei schmerzhafte Momente, halt diese Situation mit Patrick Franziska, der eben seine zwei Matchbälle nicht genutzt hat, nachdem er wirklich aufopferungsvoll sich ins Spiel zurückgekämpft hat. Knapp gefolgt davon, von so einem herausragenden Match gegen im Doppel, wo du eben 9-9-8 Führung hast und eigentlich dann auch so ein bisschen am Drücker gewesen bist, dass du da eben diese Chancen nicht genutzt hast. Das hat schon sehr weh getan. Und am Ende dieser Bronzemedaillengewinn, das ist auch nochmal eine sehr, sehr emotionale Geschichte. Jetzt mal unabhängig davon, ob man sich natürlich auch gewünscht hätte, dass Timo ins Finale hätte einziehen können oder hat natürlich alles dafür auch dran gesetzt. Aber es ist am Ende tatsächlich so eine emotionale Sache, weil Timo hier sich, obwohl er im Halbfinale verloren hat, dafür belohnt hat, dass er immer weiter gekämpft hat, dass er wirklich auch gegen diesen Zhu Chihao, das ist ein herausragendes Match gewesen, wenn man sieht, wie viele Generationen an Timos Bollwerk sozusagen schon zerschellt sind, dann hat er sich diese Bronzemedaille sehr, sehr verdient. Und vielleicht mal so ganz, ganz kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir haben natürlich dann gestern Abend noch in der Hotelbar so ein bisschen zusammengesessen. Und weil interessanterweise um 9 Uhr die meisten Restaurants zugemacht haben und die Hotelbar, die war tatsächlich noch geöffnet und zu etwas späterer Stunde hat dann die Hotelbar fast alle Leute dort angefangen eben in Sprechchören den Timo zu feiern. Das ist natürlich auch Amerika. Das ist schon sehr emotional und ein spezieller Augenblick gewesen. Und ich habe viele emotionale und spezielle Augenblicke gerade in Timos Karriere ja auch mit ihm gemeinsam irgendwo gehabt. Aber das war nochmal auch was ganz Spezielles.
So, und der Timo hat es auch ganz gut gesagt heute Morgen, weil du weißt schon wieder, wie so ein Abgesang geklingt. Der hat gesagt, ich hab in London schon gehört, das ist Timos letzte Chance. Dann habe ich es in Düsseldorf gehört, dass es Timos letzte Chance ist. Jetzt hat er hier eine Medaille geholt und er hat mit dem Augenzwinkern gesagt, 2024 ist er sich sicher und er glaubt auch, dass er 2028 bei Olympia in Los Angeles noch mitspielen wird.
Es geht ja, wir versuchen ja immer so um Regelmäßigkeiten, ne? Und Rossi hat mit einem kleinen Augenzwinker gesagt, also 2011, 2021, 2031. Alle 10 Jahre eine Einzel-WM-Medaille. Und Spaß beiseite. Also ich glaube, von Karriereende oder letzte Chance, da sollte man sich lösen. Da passiert noch ganz, ganz viel. Und wie gesagt, solange Timo Spaß hat und sein Körper so hält, wie er zu 90% immer hält, dann wird er uns noch ein paar Jahre ganz gut erhalten bleiben.
Genau, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich in Düsseldorf in der Mixzone auch schon nach seiner Niederlage gegen Wallon ihm gesagt habe und da deine letzte Chance und also wie war es und hier nochmal groß aufgespielt und toll in Düsseldorf. Im Nachhinein ziemlich peinlich von mir, aber vielleicht werde ich das Interview auch einfach runternehmen von YouTube. Ja, gut, Richard, wir sind durch, würde ich mal sagen. Nächste WM ist in China, das ist bekannt. Haben die jetzt einen offiziellen Termin festgelegt hier eigentlich?
Da ist noch kein offizieller Termin. Also es geht irgendwie so April, Mai. Ich lese ja auch immer die Schlagzeilen, auch die Corona-Schlagzeilen zu Hause. Corona ist ja noch allgegenwärtig. Also insofern müssen wir wirklich auch mal abwarten. In China gibt es ganz, ganz extreme Regularien. Ich glaube, China wird jetzt zunächst mal gucken, was ist mit den Olympischen Winterspielen in Peking, wie ist das da vom Prozedere, und dann muss man schauen, in welcher Art und Weise so eine Weltmeisterschaft durchgeführt werden kann.
Genau. Ja, so.
Lass mich nochmal so kurz zum Schluss einfach nochmal, das möchte ich einfach loswerden, weil es ist tatsächlich so, dass diese Menschen, die dann so ein bisschen im Hintergrund wirken, manchmal ein bisschen zu kurz kommen. Also ein ganz großes Dankeschön nochmal an den Toni Kass und die Birgit Schmidt. Die haben hier wirklich Nachtschichten eingelegt, um dem Timo quasi so spielfähig zu machen, wie er am Ende hier gespielt hat. Und ja, ich glaube schon, dass man ohne die hier den Timo gestern nicht am Tisch gesehen hätte. Also nochmal ein ganz großes Dankeschön. Danke, Toni. Danke, Birgit.
Genau. Und vielen Dank, lieber Richard. Ich hoffe auch, dass es bald wieder eine WM in den USA geben wird. Vielleicht nicht aus meiner Arbeitssicht. Zum Arbeiten ist es richtig blöd mit der Zeitverschiebung immer in der Nacht. Und 2024 erstmal Busan, um das noch zu Ende zu führen. Also die haben quasi den Zuschlag bekommen jetzt bei dem AGM. So heißt quasi die General- oder die Hauptversammlung von der ITTF. Der Konkurrent Indien hat seine Bewerbung zurückgezogen. Und ja, jetzt machen sie, was sie eigentlich 2020 schon machen wollten. Genau. Haben wir noch irgendwas zu sagen, lieber Richard?
Ich glaube, wir haben alles zunächst mal ausführlich besprochen.
Genau,
wir also, schauen. Sie sehen mich betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Hat wer gesagt?
Das ist aus Bertolt Brecht oder so ist das. Ne? Das ist Brecht. Wir sind jetzt auch literarisch. Also wir sind nicht im literarischen Quartett, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich glaube, das ist Brecht, das Leben des Galilei. Aber an alle da draußen, das kann jetzt kontrolliert werden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Ja, wir werden dann den Podcast auch umbenennen in Brause und Brecht. Unser Philosoph Richard Brause und der Talker Nummer 1, Benedikt Probst, machen jetzt zusammen einen wunderbaren Podcast. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir einen sehr, sehr guten Heimflug. Grüß alle recht herzlich. Sag dem Timo von ganz Tischtennis Deutschland herzlichen Glückwunsch. Und wir können es so halten oder so zitieren, wie Dima das heute auch gesagt hat. Ich bin stolz auf ihn. Wir können alle stolz auf ihn sein. Man kann ihn einfach nur zu dieser Bronzemedaille beglückwünschen. Und was könnte es ein besseres Schlusswort geben als dieses, lieber Richard? In diesem Sinne, wir sehen uns wieder in Good Old Germany und hören uns dann hoffentlich im Dezember nochmal. Vielleicht bereiten wir auch wieder einen wunderschönen Weihnachtshit vor.
Davor habe ich schon ein bisschen Angst, ja. Aber lasst euch alle überraschen, genau. Genau.
In diesem Sinne, mach's gut, lieber Richard. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und an unsere Hörer natürlich auch auf Wiedersehen, ja.
Also,
auf Wiederhören.
Tschüss, ciao.